Seine Stimme kennen Sie mit Sicherheit. Vielleicht hat er Sie zum Jubeln gebracht, vielleicht aber auch zum Weinen. Sportreporter Tom Bartels zu Gast. Jetzt lag hier so ein Ball als Deko, ne? Ich glaube, ist es denn so, dass man so fußballaffin ist, dass sobald da was liegt, muss man loskicken?
Habt ihr gesehen, deswegen. Ich konnte nicht anders, aber eigentlich spiele ich nicht mehr viel Fußball.
Nee, aber ja gut, aber du bist genug im Stadion, diese Atmo im Hintergrund. Wenn wir jetzt vor Anpfiff sind, ne? Ruhepuls 70, wo ist der bei dir?
Das kommt ein bisschen aufs Spiel an. Der ist bei Brasilien, Haiti wahrscheinlich etwas tiefer als bei Deutschland. Bei Deutschland spielen, bei einer WM oder EM, da ist er dann doch schon ein bisschen höher.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie er es schafft, eben trotzdem die Ruhe zu bewahren und was Tom Bartels alles auf der ganzen Welt in diesen riesigen Stadien erlebt hat, all das klären wir gleich an der Seitenlinie auf dem roten Sofa. Also bis gleich, wenn Sie Lust haben. Wir freuen uns auf Sie.
Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Schönen Donnerstagabend zu Ihnen nach Hause. Toll, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und in 10 Tagen werden Sie vermutlich seine Stimme in Ihr Wohnzimmer lassen. Denn dann kommentiert er als einer der bekanntesten Sportreporter das erste Spiel unserer Nationalmannschaft bei der WM. Dieses Jahr ja in den USA, Kanada und Mexiko. Tom Bartels ist bei uns. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wann geht denn der Flieger überhaupt?
11.06. Nach Houston, direkt zum ersten deutschen Spiel.
Und ich habe immer so das Gefühl, dass momentan, wenn man in der Sportredaktion anruft, irgendwas haben will, dann ist immer so irgendwie so Ruhe und alle sind so fokussiert in so einem WM-Tunnel. Geht dir das auch so?
Ja, schon. Ich meine, es ist wahnsinnig viel zu tun, auch für das Team hinter dem Team. Es ist extrem viel vorzubereiten. Wir haben viele, viele Live-Flächen, Sendungen drumherum. Es dreht sich jetzt schon vieles darum. Man hat ja das Gefühl, dass eine Nation vor allem auf eine Sportart oder auf eine Mannschaft schaut in diesen Wochen.
Zu Recht ja auch. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass unsere Nationalmannschaft möglichst weit kommt. Hast du ein Rückflugticket? Hast du noch nicht, ne?
Nee, kein Rückflugticket.
Nicht, dass da irgendwie ein schlechtes Omen ist. So, also wir haben gleich eine Halbzeit Zeit, um von Tom Bartels zu erfahren, wie man denn die Nerven bei seinem Beruf behält, warum er immer im Café sitzt für die Vorbereitung und wo wir dann auch bei der kommenden WM landen werden. Aber vorher kommen wir noch mal auf unsere Insel zu sprechen, in der Ostsee. Wenn Sie gestern dabei waren, erinnern Sie sich, 39.000 war das Mindestgebot, die wurde heute versteigert. So eine einsame Insel für dich in der Ostsee, wäre das was?
Jetzt ist wahrscheinlich zu spät, ne?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch abkaufen. Toll, ne, wie die Kinder das analysieren und vor allem, dass die beiden das machen, ist super sympathisch. Das gehört jetzt so dazu, ne, oder?
Aber das halte ich für absolut selbstverständlich und sie müssten das viel mehr machen. Ich habe nur über die Geschichte gehört, jetzt gerade erst, als sie ins Quartier eingezogen sind nach Herzogenaurach. Da haben genau 2 Spieler bei der Einfahrt gehalten und haben ein paar Autogramme geschrieben. Man hätte sich schon gewünscht, es machen 20, aber vielleicht kommt das irgendwann an, dass man Nähe auch leben muss und nicht nur spielen. Aber ich glaube, bei den einigen ist es jetzt letztlich gelandet.
Was meinst du, woran liegt das, dass sie das noch nicht so können?
Werden natürlich viel abgeschottet, viel abgeschirmt, gerade so in der Nationalmannschaft. Da ist ganz lange auch nicht so viel Nähe gewünscht worden. Klar, man muss sich aufs Wesentliche fokussieren, aber ich glaube immer, es haben alle Seiten was davon, auch die Spieler. Wenn sie viel mehr Nähe zulassen, es gibt immer auch ein Leben nach der Profikarriere. Da seinen Platz zu finden, ist oft gar nicht so leicht. Aber je mehr Normalität man in der Karriere schon spürt, je leichter wird das. Das wäre so meine Losung.
Ja, vor allem gibt das ja auch Rückenwind, ne? Wenn irgendwie Fans da sind und einem sagen, wie toll man spielt. Also ich meine, besser geht's doch eigentlich.
Und sie haben da früher teilweise selbst gestanden und sich so in diese Lage zurückversetzen. So. Wie war ich als Kind? Und da habe ich auch Leute angehimmelt und gib was zurück. Es ist so einfach in deiner Position. Wie viel Zeit haben wir, ist die Frage.
Ne? Ja, wir reden ein bisschen schneller, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es alles runter. Jetzt sag doch mal die erste Frage, vielleicht gleich, was können wir erwarten von dieser WM?
Dass sie weiterkommen als bei den letzten beiden Turnieren, da sind sie in der Vorrunde raus. Für mich ist es schon Erfolg, wenn sie das Achtelfinale schaffen. Ich bin da ganz, ich würde sagen, bescheiden realistisch. Achtelfinale könnte Frankreich werden und das wird eine schwere Aufgabe.
Oh ja.
Vielleicht zu schwer.
Aber sag mal, du hast jetzt gerade gesagt, okay, die gehen noch nicht so auf die Fans ein, aber wie nah bist du dran an der Mannschaft? Also was würdest du sagen, wie sind die untereinander? Weil das ist ja auch wichtig, ne?
Ja gut, das ist das Entscheidende am Ende. Die müssen ein Team werden. Die besten Teams haben bei den Turnieren die besten Chancen. Das war 2014 so, das war auch 2022 bei den letzten Weltmeisterschaften immer so, dass wenn jemand wie jetzt Argentinien für Messi spielt, wirklich für einen Spieler, die waren Team, Marokko, kam über die Einheit. Die Deutschen waren kein richtiges Team in Katar, haben sich schon über die Binde, die Armbinde zerstritten, die Kapitänsbinde zerstritten im Prinzip und hatten sicherlich ihre Probleme, zu einer richtigen Mannschaft zu werden. Nur wenn sie das schaffen, nur dann haben sie wirklich eine Chance, weit zu kommen.
Und ist das dann so, dass du da auch irgendwo bei der Mannschaft untergebracht wirst, dass du das auch besser einschätzen kannst? Wie sind die so untereinander? Man muss ja ein Gefühl kriegen.
Nein, gar nicht. Also ich bin ja auch nicht oft da. Ich bin jetzt, ich spreche natürlich mit vielen Leuten, auch aus der Mannschaft, mit dem Trainer, mit Leuten aus dem Staff. Man hat schon einen guten Eindruck, weil ich gut vernetzt bin letztlich durch die vielen, vielen Jahre. Aber ich bin jetzt erstmal bei Deutschland gegen Curaçao und danach mache ich 7 andere Spiele. Mhm. Nicht Deutsche, sondern Spanien, Frankreich, Brasilien, alle. Und krieg schon mit, was bei der deutschen Mannschaft passiert, aber mehr übers Telefon.
Aber was du gerade sagst, du bist gut vernetzt. Ist das wichtig für deinen Job? Also außerhalb, abgesehen von diesen ganzen Fakten, die du natürlich
hast. Das ist alles. Das ist das Nonplusultra. Ich habe auf dem Weg hierhin mit einem Reporterkollegen aus den Niederlanden telefoniert, der sich natürlich nicht nur bei den Niederlanden, die hatten gestern ein Testspiel gegen Algerien auskennt. Niederlande habe ich auch irgendwann, haben wir über das Spiel gesprochen, aber auch über Curaçao. Erster Gegner Deutschland, ganz viele Spieler niederländische Wurzeln. Die kennt er alle. Ich kenne sie nicht wirklich. Ich kenne ein paar vom Namen mehr nicht. Kap Verde genauso, auch niederländische Wurzeln, einige. Und ich habe ganz viele solche Kollegen, die mir helfen und ganz viele Infos geben können, die ich nicht irgendwo nachlesen kann.
Ja, vor allem das Ding ist ja auch, es reicht ja nicht nur, dass man weiß, keine Ahnung, der hat das und das Tor und so viel hat er in der letzten Saison gespielt, sondern du musst die ganze Geschichte drumherum wissen.
Das oder? Wichtigste ist, was du auch gefragt hast, wie ist die deutsche Mannschaft eine Einheit? Wie ist das bei Curaçao? Warum ist der Fred Rütten, der kurzzeitig 78 Tage Trainer war, warum ist er nicht mehr da? Warum ist Dick Advocaat zurückgekommen? Jemand, den man im Fußball kennt. Ne? Das ist ein großer Trainer in Europa, der auch in Deutschland schon bei Gladbach unter anderem war. Wie sehen die Spieler den? Wollten die den zurück? Wie ist das Teamgefüge? Wer sind die Leader? Wer macht die Ansagen? Wie ist der Torwart? Der ist so alt wie Manuel Neuer, ne? 40. Warum ist er dann noch im Tor? Diese ganzen Fragen kann ich mit Leuten klären, die ganz nah am Team sind. Und die muss man sich irgendwie aufbauen oder die braucht man über die Jahre, braucht man ein gutes Netzwerk.
Wo du gerade Neuer erwähnt hast, das war ja schon im Vorhinein so ein bisschen, da gab es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Und einer hat vielleicht auch gesagt, soziale Kompetenz bei Nagelsmann zeigt, dieses Beispiel ist nicht so ausgeprägt. Wie hast du das gesehen, dass eben Neuer noch so nachnominiert wurde?
Hat mich auch überrascht. Also klar wurde darüber lange spekuliert. Nagelsmann hat nie Andeutungen in die Richtung gemacht und muss dann damit rechnen, dass seine Kommunikation in Frage gestellt wird. Ich glaube, da ist er selbstkritisch genug zu sehen, dass er da nicht alles richtig gemacht hat. Es hat mich gewundert, ehrlicherweise, dass er das macht. Jetzt ist Neuer auch noch verletzt. Ich hoffe, dass er es bis zum ersten Spiel schafft. Womöglich geht er dann ins Turnier, ohne ein Spiel gemacht haben seit der Euro. Und Neuer ist ja zurückgetreten. Auch für Neuer hätte wesentlich eher ein Zeichen kommen können, dass er sich das vorstellen kann. Das hätte es für alle leichter gemacht.
Ja, das hört sich alles so an, als würde das Gefüge noch nicht ganz so stimmen.
Das muss sich entwickeln. Also definitiv kann das nicht stimmen, weil ein Torwart zurückgesetzt ist. Der andere, Alexander Nübel, hat nicht das optimale Verhältnis mit Manuel Neuer gehabt bei den Bayern. Deswegen ist er dann nach Monaco und danach nach Stuttgart. Urbich, der Nachfolger bei den Bayern, ist mit beim Turnier, aber nur als Nummer 4. Der hat gar keine Rückennummer, ist aber als Trainingstorhüter dabei. Das ist eine spannende Konstellation. Da muss man dann schon einiges tun dafür, dass das ein richtiges Team wird.
Aber das kann es noch werden.
Du bist auf jeden Fall. Also, und Erfolg steht über allem. Sieg in Chicago gegen die USA, deutlicher Sieg gegen Curaçao. Und dann kann das auch eine Eigendynamik nehmen, die einigermaßen weit führen kann.
Du bist also optimistisch, aber dieses Mal eben können wir festhalten, also Deutschland ist eher so ein Randfavorit. Jetzt nicht, wir reisen da nicht hin und können sagen, so hier, der Weltmeistertitel ist schon so gut wie bei
Dafür
uns.
Waren die Ergebnisse nicht gut genug, aber 24 hat man gegen einen der Mitfavoriten, jetzt Spanien, eigentlich das beste Spiel gemacht. Ist unglücklich, Cucurella, Handspiel, wir wissen alle, was war gut, was wäre sonst gewesen, weiß man auch nicht. Hätten auch trotzdem noch ausscheiden können, aber konnten mit Spanien mithalten. Jetzt ist Toni Kroos nicht mehr dabei, wir haben aber andere Spieler. Wirtz ist in einer viel besseren Position, besseren Rolle. Es geht schon was, aber es muss ganz, ganz, ganz viel zusammenkommen.
Wenn man so 94 sich anguckt, das letzte Mal in den USA, ja, da war ja zumindest die Favoritenrolle, klar.
Ja, da
aber
war
das
die
drumherum,
Mannschaft gut.
Ja, die Mannschaft war gut, aber das Drumherum war ja, das war ja eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich, der Finger von Effenberg ist ja dann doch irgendwie legendär geworden. Also 11 Helden, ein Albtraum. Das ist eine Doku von uns und die wirft einen Blick hinter die Kulissen dieses denkwürdigen Turniers. 1-2 raus, ohne Applaus.
2-3, glaube ich, ne?
Ja. War das so?
Aber, ja, müsste ich ja,
du weißt das besser als ich, also aber, von daher vertraue ich eher dir.
Aber bitter gegen Bulgarien, natürlich bei allem Respekt, hatten ja tolle Spieler damals, aber da durfte Deutschland mit der Mannschaft nicht ausscheiden. Aber es ist genau das, was wir eben besprochen haben, das war keine Mannschaft, sagen ja heute auch alle ganz ehrlich, es gab sicher auch nicht die klare Führung, das muss sich das Trainerteam, das muss sich der ganze DFB ankreiden lassen. Effenberg nach Hause geschickt. Da haben sich schon die Geister geschieden. Bis dahin war ja noch alles okay. Deutschland hat das Spiel gegen Südkorea gewonnen. Also bittere WM, bittere WM, war unnötig.
Für Berti Vogts war das doch doof. Also wenn Franz Beckenbauer vorher schon sagt, wir können nur noch gewinnen und dann sagt er vorher, er ist aber eine Pfeife und kommentiert dann immer im Nachbarraum. Also sowas ist doch auch, es muss doch auch das Drumherum für den Trainer stimmen, oder nicht?
Also ich habe Franz Beckenbauer als tolle Persönlichkeit erlebt. Klar, das war, glaube ich, nicht wirklich glücklich. Vor allen Dingen natürlich auch mit der Vorlage, die er geliefert hat nach der WM 90. Das Team ist auf Jahre hinaus unschlagbar. Dann diese tollen Spieler aus der DDR, die dazugekommen sind, damals Matthias Sammer, Ulf Kirsten. Die Truppe war wirklich herausragend und da war keine Mannschaft besser bei der WM. Deutschland hätte wirklich leicht Weltmeister werden können, aber das ist zu leicht, das nur auf den Trainer zu schieben oder auf irgendwas, was Franz Beckenbauer über Berti Vogts gesagt hat. Ich würde nicht jeder einzelne dieser Spieler, die in der Doku vorkommen, alle müssen sich an ihre eigene Nase fassen und sagen, warum haben wir das nicht geschafft? Nicht nur über den Trainer zu lästern, sondern so zusammengeschweißt zu sein, dass wir mit unserer Klasse und mit den Wechselmöglichkeiten, die wir haben, die anderen Nationen besiegen können und Weltmeister werden. Das Größte, was man als Spieler erreichen kann. Dann hinterher zu sagen, ja, wir waren, da ging es dahin und jeder hat sein Ding gemacht. Und die einen gingen golfen, ja, die müssen sagen, warum sind wir golfen gegangen? Warum hatten wir den Fokus nicht auf den Fußball? Das ist sehr einfach, das auf den Trainer zu schieben. Der hätte das verhindern müssen. Das ist zumindest meine Sicht. Mhm. Ich erwarte, dass die Spieler selbst das regulieren.
Da wurde ja auch gesagt, das waren zum ersten Mal so Ich-AGs, also auch so Marken, ne? als Spieler. Mhm. So. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf heute blicken, auf die Spieler jetzt, wie hat sich das verändert?
Es hat sich alles verändert im Vergleich zu der Zeit. Ich meine, allein schon durchs Internet und durch Social Media gab es ja damals alles nicht. Ja? Handys, die Spieler sind ja heute gläsern. Auch was Daten angeht, gab es damals in Hülle und Fülle auch nicht. Heute ist ja jeder Laufweg, jeder Sprint, jede Intensität dokumentiert. Du kannst über jeden Spieler alles sagen. Du kannst ihm die Daten hinterher zeigen. Hier, guck mal, das ist deine Leistung. So wirst du bewertet. Sie können sich eigentlich nirgends frei bewegen, ohne dass nicht die Gefahr besteht, irgendjemand schießt ein Foto. Sie sind omnipräsent auf Social Media, oft selbst gewollt. Sie machen viel Geld damit, aber es gibt eben auch viel Reaktionen und auch negative Reaktionen und Kritik, wenn es nicht läuft. Und das auf sehr junge Persönlichkeiten treffend, kann sehr toxisch werden und kann sehr gefährlich werden, dass du Schwierigkeiten hast, auch deine Leistung dauerhaft zu bringen.
Ja, ich stelle mir auch so vor, wenn ich weiß, ich habe einen Marktwert von, was weiß ich, 120 Millionen Musiala oder was. Also das ist ja auch für so einen Anfang 20-Jährigen, auch, das muss doch ein irres Gefühl sein. Also ich weiß nicht, wenn du so Kontakt zu den Spielern hast.
Ja, das habe ich schon, aber das ist, glaube ich, nicht das Thema. Der Marktwert 120, 100 Millionen, das ist ja letztlich in dieser Kategorie bei allen so. Mhm. Aber sie wollen natürlich alle ihre Leistung bringen und wollen gute Leistung bringen. Und wenn sie das nicht bringen und dann gibt es Kritik und jedes Spiel wird bewertet, alles ist unter einer Glocke, jeder weiß Bescheid. Mhm. Schlecht gespielt, brauchen wir nicht mehr, muss ein neuer Spieler hin, warum spielt der? Das macht was mit ihnen, weil sie das natürlich auch mitkriegen. Oder sie kriegen es mit über die Eltern oder über Freunde oder unter irgendeinem Post. Und das musst du schaffen, das zu verarbeiten. Deswegen sind meiner Ansicht nach Sportpsychologen heute noch wichtiger. Der DFB hat ja mit Philipp Laux auch jemanden dabei. Mhm. Immer gute Leute gehabt, Hans-Dieter Herrmann früher, die wirklich den Jungs geholfen haben. Ist nicht so einfach, glaube ich. Wenn du ein Superstar bist, wenn dich Leute überall kennen, auf der ganzen Welt, und du dir das Gefühl hast, du kannst was, du bist wichtig, du stellst was dar, aber musst es auch immer abliefern. Und wenn du es nicht ablieferst, dann gibt es das Gleiche von der anderen Seite. Mhm. Versager und ausgeschieden, gescheitert. Mhm. Das ist für junge Leute, ist für uns schon nicht leicht, sage ich mal. Also, aber was die erleben unter dem Scheinwerfer, ist eine enorme Herausforderung.
2014 auf jeden Fall hat es geklappt. Da war diese ganze Mannschaft ein Team und du durftest das Finale kommentieren. 35 Millionen Menschen haben dich gehört.
Surreal.
Das ist völlig surreal. Ne?
Manchmal war ich da wirklich.
Ja, aber die richtigen Worte gefunden. Also das finde ich ja auch. Also es war ja auch ein enormer Druck dann so im Finale. Wir hören mal rein, was du genau gesagt hast. Vermutlich haben sie es im Ohr, aber wir wiederholen es nochmal.
Schürrle. Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!
Gänsehaut, immer noch.
Oder? Ja, also, wir haben gerade über Druck bei den Spielern gesprochen. Also ich meine, wenn man weiß, dass da so viele Menschen dran sind bei diesem Finale, das ist ja auch, hast du das überhaupt gespürt?
Oder? Ja, doch, den Druck auf jeden Fall. Also du weißt ja als Reporter, du kannst auch viel verlieren. Mhm. Also das ist der falsche Gedanke. Denk nicht an den rosa Elefanten. Wichtig ist für mich immer gewesen, gut vorbereitet zu sein, eigentlich auch gut gelaunt, in so einer guten Stimmung und sich auf das Spiel wirklich zu freuen. Ich würde jetzt auch sagen, ich fliege in die USA und möchte da vor allem Spaß haben und es genießen. Mhm. Nicht nur alles jetzt total kritisch sehen. Es gibt genug Gründe, was man kritisch in den USA jetzt sehen kann. Mexiko, Kanada bei der WM. Ja. Aber sich zu freuen, sich darauf einlassen, sich mitfreuen, sich in die Spieler reindenken, in die Trainer. Wie ticken die gerade? Das ist für die das Allergrößte, dass die jetzt wirklich Weltmeister werden können. Davon träumst du als kleines Kind. Und jetzt kannst du es schaffen. Als Reporter war für mich sicher der Traum, sowas auch mal zu erleben. Mhm. Aber dann möchtest du es ja auch gut machen. Und wie du gesagt hast, du möchtest die richtigen Worte finden. Aber ob dir das gelingt, das weißt du vorher nicht. Du kannst auch scheitern, in Anführungsstrichen. Und du siehst nicht den richtigen Torschützen. Oder das Tor fällt ganz anders, abgefälscht, Eigentor, vom Hacken prallt der Ball ab. Du siehst es nicht, irrlicht das drum und suchst den Namen. Und dann kann es, glaube ich, auch in so einer Karriere als Sportreporter etwas schwieriger werden danach. Ja, ich hatte das Glück, dass das so lief und dafür bin ich unendlich dankbar.
Aber ist das so, dass du dann vielleicht so nach dem Turnier, wahrscheinlich funktionierst du während des Turniers, weil du gut vorbereitet bist, aber hattest du das schon mal, dass du dann nach dem Turnier irgendwie so richtig gemerkt hast, dass das so eine Anspannung ist?
Absolut. Also gerade nach dem Turnier. Ich habe das danach nicht mehr gehabt und davor nicht, aber nach dem Finale. Und ich bin wirklich nach Hause geflogen mit einem guten Gefühl. Also, ich bin, glaube ich, schon durchaus selbstkritisch und nicht immer zufrieden, aber danach war ich zufrieden. Es lief gut, Deutschland ist Weltmeister geworden. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, auch so von der Mannschaft, aus dem Umfeld etc. War happy, Familie in Urlaub gefahren, Norwegen, Lofoten, totale Ruhe. Nur ich war wie eine Hülle, wirklich wie eine Hülle. Ich war komplett leer und habe jede Nacht 3-4 T-Shirts durchgeschwitzt, wusste ehrlicherweise nicht warum. Wahrscheinlich ist der ganze Stress so auf einmal abgefallen und ich konnte das nicht kontrollieren. Ich war nicht krank, ich war nur leer, absolut leer. Und nach einer Woche ging's. Nach einer Woche ist der Körper wieder hochgefahren und dann habe ich meinen Frieden gefunden. Aber das war schon einschneidend.
Das ist ja auch ein Warnsignal, ne? Dass du irgendwie anders mit dir vielleicht auch umgehen musst.
Wüsste jetzt gar nicht so richtig wie, weil du kannst es fast nicht ändern. Das kommt dann, das Finale, und die Aufmerksamkeit ist so groß. Du hast dann 20, 30, 40 Interviewanfragen. Die Mannschaft macht ja nichts mehr, aber der Reporter vielleicht. Und ich habe dann viel gemacht und man möchte den Leuten ja genügen, auch dem Sender. Und du musst dabei immer noch irgendwas vorbereiten und machst ja 1000 Details zur Vorbereitung. Willst alles wissen, wer schießt die Ecken von links, von rechts, die Freistöße, wie heißen die Spielerfrauen, wie die Kinder, ist die Stadtchefin da, ist die Kanzlerin da, ist der Präsident da, wie fliegt er hin, wie fliegt er zurück, wann fliegt die Mannschaft zurück, es endet nicht, wie schwer ist der Pokal. Also es sind unfassbar viele Dinge. Und warum wird Franz Beckenbauer, wenn er kommt, ausgepfiffen? Warum wird die Startchefin ausgepfiffen? Wann sind wieder Wahlen in Brasilien? Die Vorbereitung endet nie. Und wenn du das Gefühl hast, du musst immer noch mehr machen, dann kommt es wahrscheinlich so. Vielleicht muss man sich irgendwann sagen, komm, geh mal ein bisschen vom Gas.
Aber was du sagst, eine Politik drumherum, du musst alles wissen. Wir müssen gleich nochmal über deine Vorbereitung auf jeden Fall sprechen, wie du das überhaupt alles in deinen Kopf bekommst, wie du das machst. Aber wir kommen noch zu einem anderen Thema, was für viele eben auch zur WM dazugehört, und zwar Fußballbilder zu sammeln. Vielleicht machen sie das ja auch in ihrer Familie. Also auf den Schulhöfen auf jeden Fall kann man das momentan sehr gut sehen. Und wenn man richtige Schätze sehen will, dann ist man bei Sammelkartenfan Thomas Jaros in Bremen richtig. Britta Kunft hat ihn besucht.
Boxen voller Karten, die Erinnerungen wecken. An große Fußballmomente und die Stars. Für viele ist es eine Leidenschaft. Einer, der daraus einen Beruf gemacht hat, ist Thomas Jaros. Und das zaubert ihm jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen.
Ich sammle selber gerne. Ich habe als Kind Anfang der 2000er, 1999, mit Pokémon angefangen. Und als ich 2023 mit einem Kumpel in Miami im Urlaub gewesen bin, sind wir in einem amerikanischen Hobbystore gewesen. Also quasi sowas wie das, wo wir hier gerade drin stehen. Und da hat mich der Sportkartenbereich einfach massivst angefixt. Und der ganze Flug zurück war so, nee, ich habe da jetzt Bock drauf. Ich möchte das irgendwie machen.
Jetzt kurz vor der WM sind natürlich Karten der Fußballnationalmannschaft gefragt.
Und dann zeigen wir mal ganz traurig auf den Tops-Bundesliga-Aufsteller da vorne, der gerade leer ist. So geht es uns nämlich mit den WM-Karten auch. Als wir sie vor knapp 1,5 Wochen bekommen haben, sie wurden uns direkt aus den Händen gerissen und schubs, waren sie weg. Es kommen so noch ein paar Releases von Panini an der Stelle, aber das wird noch ein paar Wochen dauern an der Stelle. Du findest in beiden Ordnern Karten so bis ungefähr 5 oder 10 Euro.
Sein Geschäft mit Pokémon-Sammelkarten läuft dagegen viel besser. Der Hype hält seit Ende der 1990er Jahre an, weil Pokémon immer neue Generationen von Kindern erreicht.
So, dann lege ich dir die Karten einmal hier rüber. So, bitteschön.
Auch die älteren Pokémon-Fans bleiben der Marke treu. Unter anderem, weil bestimmte Karten im Wert steigen. Dieser Kunde möchte seine Karte von einer sogenannten PSA-Grading-Firma bewerten lassen. Thomas Jaros soll ihn beraten, ob sich das lohnt.
Das Schmuckstück möchtest du graden lassen?
Ja, genau.
Also die Karte als solche ist sehr clean. PSA
bewertet von 1 bis 10. Das Sammelkarten-Business ist ein riesiger Markt. Es können glücksspielähnliche Mechanismen, Spekulation und künstliche Verknappung mit im Spiel sein.
So wie die jetzt hier ist, ist sie so quasi bis 790 Euro wert. Man kann aber auch bewerten lassen PSA 9, also die zweithöchste Stufe, da ist man so zwischen 900 Euro aufwärts und bei PSA 10 bist du zwischen 1,5 bis 2000 Euro. Ja, deswegen ist schon, ne, also wirklich Jackpot. Also ich habe insgesamt 20 Euro rausgegeben für die 4 Päckchen und das kam dann dabei raus. Man kann Glück haben.
Thomas Jaros meint, die Nostalgie darf bei diesem teuren Hobby nicht verloren gehen.
In dieser Vitrine haben wir ein paar wundervolle Kostbarkeiten versteckt. Einmal ein paar unverkäufliche Karten aus dem Hause Werder Bremen mit Originalunterschriften der Spieler.
Warum wollt ihr die nicht verkaufen?
Die haben wir, nennen wir es mal, über einen Bekannten bekommen, der möglicherweise mit Werder vernetzt ist und uns netterweise ein paar echte Autogramme in der Kabine organisieren konnte. Das ist hier die sogenannte Collector's Lounge, um den Sammlern eben auch die Möglichkeit zu bieten, nicht nur Karten zu kaufen oder sich mit ihren Boxen hier hinzusetzen, um sie vor Ort zu öffnen, sondern auch um ein Stück weit, ich sag mal, Sammlerstücke begutachten zu können. Und da ist es für uns so ein bisschen, ich sag mal, der Museumsfaktor.
Museumsreif, auch dieses Premium-Set 60 Jahre Bundesliga mit Trainerlegenden. Ein legendärer Sportmoderator ist auch dabei. Mit Autogramm, sagt Thomas Jaros, würde die Karte sogar einen Ehrenplatz in der Vitrine mit den Kostbarkeiten bekommen. Natürlich unverkäuflich.
Natürlich wollen wir, dass Thomas auch diese Karte erhält, denn das möchte er natürlich auch ausstellen. Aber wenn du das vielleicht mal kurz unterschreiben könntest, ganz in Ruhe.
Aber sehr gerne.
Wir haben uns nämlich jetzt hier in einem Stadion schon mal gemütlich gemacht, damit du gleich mal erzählen kannst, wie überhaupt das hier funktioniert. Mhm. So, sehr schön. Thomas, das hier wandert natürlich nach Bremen mit Originalunterschrift. So, für die Vitrine natürlich.
Und mit
besten Ganz weit
Grüßen.
Vorne. Mal gucken, ob du dann wieder stehst für eine gewonnene WM. Wollen wir es sehen. So, jetzt sind wir im Stadion.
Ja.
Beschreib mal bitte die Situation.
Da sitzen wir ungefähr, hier.
Da,
das ist so
okay.
Der Reporterplatz, Mitte, normalerweise Mittellinie. Aber natürlich, ich meine, das ist jetzt ein kleineres Stadion. Ich glaube, in der Ukraine, Tribünen sind normalerweise wesentlich, wesentlich höher, größer. Da sitzen neben mir wahrscheinlich 30, 40 andere Nationen, die auch vor Ort live kommentieren. Mit Assistenten, teilweise mit 2, 3 Experten. Es ist sehr voll, sehr eng. Monitore sind sehr klein. Keine
laut,
riesigen.
Oder?
Das Entscheidende ist, laut nicht, Kopfhörer auf.
Okay, dann bist du abgeschottet.
Abgeschottet, okay. Kann mit meinem Assistenten über Kopfhörer sprechen, aber die Monitore sind klein. Ich hätte gern so einen Bildschirm wie ihr, wenn ihr zu Hause schaut.
Ja.
Da kann man niemanden verwechseln, aber auf den kleinen Monitoren ist das nicht so leicht. Und dann sitzt man oft viel weiter weg als hier jetzt auf dem Bild.
Ja, aber wie machst du das denn dann? Du hast so einen kleinen Monitor, nimmst du dann Fernglas auch fürs Spielfeld? Oder?
Mein Assistent hat oft eins mit, Gerrit Meinke, mit dem arbeite ich schon lange zusammen, Ex-Profi. Der hat eins dabei, aber normalerweise, du musst dich einsehen. Ich schaue die Spieler gefühlt 30, 40 Mal an, vorher in ihren Bewegungen. Schaue mir einzelne Spieler an. Das ist ja heute alles technisch möglich.
Kann also dafür hast du so ein Tool, wo du das
genau,
sehen kannst?
Genau, okay. Kann ein Spieler von Curaçao antippen. Nehmen wir irgendeinen Innenverteidiger, wie auch immer, Torwart. Wie auch, guck mir die Aktion an, wie reagiert er? Wo steht er bei Ecken? Hat er jemanden am ersten oder zweiten Pfosten positioniert? Wie steht er beim Freistoß? Wie wird die Mauer gestellt? Wie bewegen sich die Spieler? An welchen Bewegungsmustern kann ich sie erkennen? Welcher Spieler ist größer? Welcher kleiner? Wer macht kleinere Schritte? Wer größere? Dass ich mich schon eingesehen habe, bevor ich das Spiel kommentiere.
Ach so, und dann erkennst du daran, welcher Spieler das
genau,
ist?
Genau.
Weil ich meine, so,
idealerweise.
So Haare oder so wechseln die
ja
auch gern mal. Ja. Das ist ja, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, die dann immer so
Nein,
zu erkennen.
Nein, das ist auch nicht einfach. Hier oft, wenn man die Mannschaften oft gesehen hat, sind die Top-Teams, klar, also Bayern, Dortmund, das ist natürlich
ja
easy. Aber ich hatte auch schon Spiele, ich sage jetzt einfach mal von Südkorea, wo alle Spieler etwa gleich groß sind, ähnliche Frisuren haben und du die Rückennummer nicht gut erkennen kannst. Das ist dann wirklich die Königsaufgabe.
Ihr seid jetzt nur zu zweit, sagtest du gerade?
Ja, wir sind mit einem ganz kleinen Team vor Ort. Ja.
Ach so.
Also ich bin immer nur mit meinem Assistenten unterwegs.
Okay, und der ist dann aber auch so ein bisschen dabei, dass er dich korrigiert, wenn er merkt, ah, da hast du einen falschen Namen oder so. Passiert dir das?
Ich hoffe, er muss mich nicht korrigieren. Theoretisch würde er das tun, aber er ist vor allem dazu da, zu bewerten, das muss ja in Echtzeit geschehen. Ist das ein Elfmeter? Mhm. Ich muss ja eigentlich relativ zügig zu einem Schluss kommen. Ist es jetzt Elfmeter oder nicht? Ist die rote Karte berechtigt? War das gelb? Hat er gelb gegeben? Wer hat gelb bekommen? Welche Rückennummer? Wer auf der Bank hat gelb gesehen? Es gibt ja nicht nur gelbe Karten für einen Trainer, auch für einen Co-Trainer, für einen Torwarttrainer etc. Dass man das weiß. Ja? Geht immer um Kleinigkeiten. Wie lange wird nachgespielt? Wer wird jetzt gewechselt? Wohin geht der Spieler, der jetzt eingewechselt wird? Beide können ja 5-mal wechseln, also 10 Wechsel insgesamt. Wer spielt jetzt wo? Tauschen Spieler die Position? Und darauf achtet der Assistent mit.
Hast du denn dann so eine Liste, die du jetzt mitnimmst zur WM, wo dann irgendwie schon sowas steht? Oder hast du das alles in deinem
Kopf? Nein. Ich habe einen Zettel, DIN A4, da ist in der taktischen Formation die Mannschaft von Deutschland, von Curaçao etc. und noch ein extra Zettel mit allen, die ich für Ersatzspieler halte. Meistens spielen die Mannschaften ja so ähnlich, wie wir es erwarten. Ich habe auf dem Zettel nicht nur 11, sondern 15, 16 Namen, so die Stammspieler. Da stehen die wesentlichen Sachen drauf. Viele Sachen habe ich natürlich im Kopf, aber die Fakten stehen drauf. Und ja, dann geht es darum, das relativ schnell zu finden, wenn ich es brauche. Nur ein Mini-Beispiel, wenn jemand wie Florian Wirtz einen Kreuzbandriss hatte und irgendwann daraus wieder fit wurde, steht auf der Karte, steht auf diesem kleinen Zettel, ob der Kreuzbandriss links oder rechts war. Und wenn er am Boden liegt und sich das Knie hält, kann ich schnell gucken, ist es das gleiche Knie.
Müsstest du nicht bei ihm auch ein bisschen mehr wissen?
War
nicht
doch,
der Vater war doch der Trainer deiner Jungs im Fußball, oder?
Das ist Vorbereitung. Ja, und so. die Tochter Juliane spielt da bei Werder Bremen jetzt, auch Profi, die war mit einem meiner Söhne im Abi-Jahrgang, genau, die haben viele Kurse zusammen gehabt. Sie hat auch bei ihm in der Mannschaft gespielt, also die Familie kennen wir ganz gut.
Ja, aber das ist doch dann, wahrscheinlich kriegst du da auch so ein paar Informationen, aber du musst ja auch aufpassen, dass andere nicht das Gefühl haben, du fragst sie so aus,
ja,
oder?
Ja,
also
klar,
das ist so, ich glaube, auch gar nicht so leicht, das zu handeln. Oder
das ist ohnehin Nähe, Distanz, das ist ohnehin das Wichtigste. Und mit Informationen immer diskret umgehen, wenn jemand mir sagt, wenn es Florians Papa sagt, aber nicht für die Öffentlichkeit, dann würde ich das nie verwenden. Aber es ist gut zu wissen.
Wenn du jetzt mit Nagelsmann redest oder so, wo du gerade von Distanz sprichst, du möchtest ja ein gutes Verhältnis aufbauen, ne?
Ja, genau, das versuche ich immer. Aber ich habe gemerkt oder sowieso gelernt in all den Jahren, du musst die Leute fair behandeln. Also wie ich auch behandelt werden möchte, behandle ich alle Spieler, alle Trainer. Ich bewerte sie immer fair. Aber wenn eine Mannschaft in der Vorrunde ausscheidet oder 6-0 in Spanien verliert, dann ist es relativ schwer, da jetzt lobende Worte zu finden. Aber damit können auch alle umgehen. Und du wirst als Reporter auch nicht ernst genommen, wenn du das dann nur in den Himmel lobst. Du musst dann da klare Worte finden und Kritik äußern. Das ist der Job.
Aber es ist ja auch, wo du gerade sagst, berechtigte Kritik, aber du kriegst ja auch ganz schön was ab, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, Olympia, da hattest du einen Namen nicht auf dem Zettel, die Fackel getragen hat. Und dann hast du Who's That Girl, was total nachvollziehbar ist. Aber man konnte das halt hören und am nächsten Tag gleich, du warst schlecht vorbereitet.
Ja gut, das muss man für sich einordnen können. Ne? Also das Olympia, alleine darüber könnte ich jetzt ewig reden, sind wir ganz schlecht gebrieft worden. Von eigentlich im Prinzip vom über das IOC, weil man alles geheim halten wollte. Das ging allen Reportern gleich, aus allen Nationen. Es gab gesammelte Beschwerden. Das hat sich komplett geändert bei den letzten Olympischen Spielen. Sie haben daraus gelernt, uns einen Namen gegeben. Und Nadia Comaneci, die ich da nicht erkannt habe, die 30 Jahre älter war oder noch älter als bei ihrem Olympiasieg, 76, das habe ich gesehen, die kannte ich mit Hut im Halbdunkel auf einem Boot. Und dann wird kein Name eingeblendet, sie zu erkennen, das war echt eine Aufgabe. Und das ging allen auf der Tribüne so, es hat durchgeregnet. Ich lag unter einer Plane, habe versucht, mich auszutasten, bin an der Taste vorbei, habe den Kollegen aus Ungarn gefragt, der genauso ahnungslos war und auch nur nicht wusste, wer es ist, weil es uns allen gleich ging. Aber wir haben eine Liste bekommen mit 30 potenziellen Leuten, die olympische Fackel haben. Davon sind 15 gar nicht aufgetaucht. Sodass wir immer dachten, es kommt noch jemand. Also es war wirklich verrückt. Und da musst du als Reporter aber durch. Aber da
ich wollte gerade sagen,
Erfahrung.
Du musst dich gar nicht rechtfertigen dafür, glaube ich. Das ist so ein typisches Beispiel aber dafür, dass eben sowas passieren kann. Oder wenn du irgendwie, ich weiß noch, ich habe gelesen, dass du irgendwie beim DFB-Pokal irgendwie Köln, das war irgendwie ein Spiel gegen Köln und dann hat Bayern ein Tor geschossen. Da warst du nicht euphorisch genug für die Bayern-Fans. Also das zeigt ja so ein bisschen, du musst damit leben, dass dich so viele kritisieren. Also diese Resilienz, wie hast du die bekommen?
Ist sicherlich eine Sache, die sich über viele Jahre entwickelt hat. Und bei dem Spiel Köln gegen Bayern, die Bayern haben 4-1 in Köln gewonnen, Als Reporter mache ich das sehr gerne, dass ich nicht bei jedem Tor durchbrülle. Mhm. Und wenn Harry Kane trifft, dann lasse ich es auch mal stehen. Das habe ich auch im WM-Finale gemacht, als Messi den Elfmeter verwandelt hat. Habe ich, glaube ich, 15 Sekunden nichts gesagt, weil alles zu sehen ist, was passiert. Du musst nicht immer als Reporter die Musik machen und rufen, wenn dann Leute glauben, deswegen ist er nicht emotional genug, dann musst du es in Kauf nehmen. Also du musst deinem Gefühl vertrauen und wenn alles gesagt ist, ist alles gesagt. Da muss ich nicht noch dreimal rufen, wer jetzt das Tor gemacht hat.
Das mit dem Gefühl vertrauen, dieses Bauchgefühl, dass du auch mal vielleicht nichts sagst. Ich glaube, das ist enorm wichtig, oder?
Und das Allerwichtigste ist zu wissen, dass du online jede Kritik als Reporter über dich lesen kannst. Jede. Negative, positive auch, aber dass es im realen Leben nie stattfindet. Mhm. Es kommt nie jemand und beleidigt dich oder sagt, was bist du denn für eine Pfeife und dich kann ich nicht mehr hören. Das ist noch nie passiert und das in über 30 Jahren. Und das sagt eigentlich alles. Man darf dem nicht so viel Wert geben, was da geschrieben wird.
Ja, vor allem du ohne Bauchgefühl, das funktioniert halt auch nicht während eines Spiels.
Das ist schwierig. So. Ohne geht's nicht.
Ja, wenn man auf dem Dorf lebt, da ist ja meist auch viel Fußballbegeisterung. Also da ist man im Verein, da spielt man zusammen, da findet man schnell eine Mannschaft. Aber bei einem Posaunenchor würde man jetzt erstmal so denken, das geht vielleicht nicht so schnell. Aber dieses Beispiel aus einer kleinen Gemeinde im Landkreis Göttingen, das beweist das Gegenteil, wie uns Christoph Hemka jetzt zeigt.
Die Jungbläser vom Posaunenchor Sprakensiel, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Gifhorn. Oskar, Jonte und Juna nehmen erst seit einem Jahr Blasmusikunterricht.
Kai ist in der Schule zu uns gekommen und hat uns das gezeigt und ich habe mich dann dafür interessiert und das ausprobiert und seitdem mache ich das.
Kai, der Chorleiter und selbst Lehrer, sucht immer mal wieder Nachwuchsbläser an der Grundschule und gibt dort eine Probestunde.
Die haben dann ein Mundstück bekommen und konnten mal versuchen, aus einem Mundstück einen Ton zu kriegen. Und am Mundstück habe ich einen Gartenschlauch und einen Trichter dran. Und da konnten sie also schon mal ganz gefahrlos erstmal schon mal versuchen, einen Ton rauszukriegen. Und das haben wir dann abwechselnd gemacht. Und das ist sehr motivierend.
Doch wer entscheidet sich für welches Instrument? Posaune, Trompete oder Horn?
Manche haben dickere Lippen und manche dünnere. Und dann gibt es halt ein großes Mundstück und ein kleines. Das kleine ist bei der Trompete und das große bei der Posaune oder Horn.
Ich habe dicke Lippen.
Und dann ist das Horn besser.
Ja.
Seine Jungbläser nimmt Kai Olshausen rüber zur Kirche nebenan. Dort soll heute die Probe des großen Posaunenchors stattfinden. Seit 1882 gibt es ihn.
Im 19. Jahrhundert sind die ersten Posaunenchöre entstanden. Hier in der Gegend besonders, weil das Teil der evangelischen Theologie auch war. Hier auf diesen Dörfern bei uns in der Heide gibt es sehr, sehr viele Posaunenchöre noch. Das ist teilweise die einzige musikalische Gruppierung noch in einem Dorf.
40 Aktive sind es im Posaunenchor, wenn alle dabei wären. Seit 70 Jahren spielt er mit, der Vater von Chorleiter Kai, Hans-Heinrich Olshausen. Sein Start mit der Trompete nicht gerade komfortabel.
Mein Vater war sehr musikalisch und der spielte Geige und Harmonium. Und dann kommt der Junior mit so einer lauten Trompete an. Und da hat er gesagt, nee, das ist mir zu laut. O Plattdütsch, das ist mit Tolur. Und dann habe ich ganz viel im Fußsaal geübt.
Der Posaunenchor, ein wichtiger Bestandteil im Vereinsleben eines Örtchens wie Sprakensiel mit seinen 1100 Einwohnern.
Tatsächlich von meinen ganzen Hobbys, was ich hatte oder habe, ist das letzte Hobby, wo ich sage, damit höre ich auf.
Meine Arbeitskollegen oder so, wenn ich sage, oder ich spiele dann noch ein Instrument, ich bin dann, was spielst du denn, Posaune, ist das nicht schwer? Fragen sie dann bei euch. Nein, also für mich ist das jetzt nicht schwer.
Es ist natürlich immer ein gewisser Fluktuation und Wechsel, dass halt Leute berufsbedingt wieder ausscheiden, dann kommen wieder neue hinzu, man lernt wieder die jungen Leute kennen, auch im Ort, und das ist dann von der Gemeinschaft her immer schön miteinander.
Im Chor ist immer was los. Gemeinsame Feiern, Auftritte bei Hochzeiten und Beerdigungen oder das Geburtstagsständchen für ein ehemaliges Mitglied.
Dass wir den noch haben, den Chor. Und na gut, haben wir nur den praktischen Chorleiter zu verdanken. Wenn der hier nicht geblieben wäre als Lehrer, hätten wir keinen Posaunenchor mehr.
Die drei 10- und 11-jährigen Kinder halten bei den Großen beeindruckend gut mit. Der Chorleiter weiß, er muss immer am Ball bleiben bei der Nachwuchsförderung.
Man muss hart arbeiten daran, ja. Und wirklich an die Menschen rangehen, in die Schulen gehen und wirklich offensiv auch Werbung machen dafür. So auf einen normalen Aufruf hin meldet sich auch hier auf dem Dorf kaum noch einer.
Oskar, Juna und Jonte bleiben auf jeden Fall dabei im Posaunenchor in Sprakensehl.
Tolle Gemeinschaft, ne? In so einem kleinen Ort irgendwie,
ja, dass sie das hingekriegt haben. Ja, war ich ja selbst.
Wollte ich gerade sagen, du könntest ja auch noch spielen, oder?
Ja, Posaunenchor war ich, habe Tenorhorn gespielt, Posaune, sehr lange und bin sehr froh, dass ich das gemacht habe.
Ja, durch deine Mutter, glaube ich, die war auch sehr musikalisch,
genau,
ne?
Bist Mutter du da rangekommen? Genau, war Organistin, hat Orgel gespielt, Klavierlehrerin. Wir sollten Instrument spielen, mein Bruder und ich. Mein Bruder hat Klavier gespielt, ich Blasinstrument. Und bin sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, weil ich einfach in einer ganz anderen Welt unterwegs war, mhm, als in dieser Sportwelt.
Ja, das sowieso, das passt ja ganz gut, weil du hast ja eine Banklehre eigentlich gemacht.
Ja, so, ja, auch.
Ja, du
auch,
warst ja am Anfang, also ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt deine Eltern fragen würde, du bist ja in Celle geboren, in Melle aufgewachsen, wenn ich die jetzt in Niedersachsen treffen würde und fragen würde, sag mal, was war denn der Tom so für ein Jugendlicher? Eigentlich eher so ein Einfacher, was meinst du, was würden die antworten?
Nee, nicht einfach, wild. Wild unterwegs, sitzen geblieben in der Schule, siebte Klasse nicht geschafft, einige Fehler gemacht, auch in meiner Jugend, aber sehr viel Sport gemacht. Wahrscheinlich immer fröhlich und immer optimistisch und immer nach vorne, aber so richtig sagen hätte können, was aus mir mal wird, hätte wahrscheinlich niemand.
Aber das mit dem Sport, ne, wo du das gerade sagst, daran erinnern sie sich dort auch noch und deshalb haben sie dir eine Nachricht hinterlassen.
Hallo Tom, ganz liebe Grüße hier vom Karl-Starke-Platz in Melle. Hier ist ja deine fußballerische Heimat. Hier hast du ganz viele Spiele für den Jugendbereich und auch für den Herrenbereich von Tura Melle bestritten. Ich durfte in der Zeit in der C-Jugend dein Trainer sein. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich damals noch im Studium war und ich wollte eigentlich im Semesterferien mal ein bisschen ausschlafen, aber da ging das Telefon, ihr wart dran und ihr wolltet morgen schon eine Trainingseinheit machen. Du warst also damals schon total fußballverrückt und hast das ja auch dann zukünftig umgesetzt. Und wir sind in Melle natürlich ganz froh darüber, dass du dann die Welt des großen Fußballs für dich entdeckt hast, zwar nicht als Spieler, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren müssen, aber als Fußballkommentator dann mit dem Highlight Fußball-WM 2014 in Brasilien mit dem deutschen WM-Sieg. In Kürze geht es für dich ja wieder los zur WM. Wir wünschen dir dafür alles Gute und freuen uns, wenn wir dich wieder im Fernsehen hören können. Bis dann. Tschüss, Tom.
Ja, toll. Ganz toll. Ja, tolle Menschen in Melle. War eine überragende Zeit. Wir hatten tolle Mannschaften, haben wir auch eine Menge erreicht, ein paar Mal aufgestiegen und solch tolle Trainer, wie wir gerade gehört haben. Ja.
So, du musst auch total stolz sein, weil dein Job, das ist einer, der wird von vielen bewundert und so ein Finale zu kommentieren und so. Also, wenn
also
du
stolz,
da, warst du nicht gestern Abend auch da zu Hause?
Bei meinen Eltern war ich, bei meinen Eltern, ja. Also stolz, ja, vielleicht auch stolz, aber vor allem bin ich total dankbar, dass ich das machen darf. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Ich durfte jetzt so viele Finals machen, EM, WM, jeweils zwei, dass dieser Sender ARD mir immer das Vertrauen wieder schenkt, das machen zu dürfen. Das weiß ich total zu schätzen. Das ist nicht selbstverständlich.
Vielleicht siehst du das auch mit viel Dankbarkeit, weil das eben nicht so ein gerader Weg war bei dir, oder? Weil
definitiv, du, ja, definitiv, ja.
Also Banklehre und dann ist aber irgendwann der Funken gekommen und du hast gesagt, so, jetzt werde ich Sportjournalist.
Ja, mein Bruder hat, Stefan, der hat in Köln Sport studiert. Und ich habe ihn besucht während meiner Banklehre und habe gesehen, was auf diesem Campus der Sporthochschule in Köln los ist. Habe gedacht, okay, da muss ich hin. Und das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens, weil da habe ich wirklich so meinesgleichen kennengelernt. Viele gute Kontakte, die ich bis heute habe und die mir auch den Weg geebnet haben letztlich in den Sportjournalismus.
Du, Melle, aber auch in ganz Niedersachsen, glaube ich, ist es so, dass die Tippspiele stattfinden,
ja,
weißt du? Und wo wir so viel Fußballkompetenz jetzt hier auf dem roten Sofa haben, vielleicht können wir alle mal kurz mitschreiben. Was würdest du sagen, die ersten drei Plätze in schnell?
Frankreich,
ja?
Argentinien, Spanien.
Alles klar, danke schön. Ich will nämlich auch mal gewinnen.
Tut mir leid.
So, so morgen Gunnar Grübler zu Gast, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG. Der wird uns erzählen, wie grüner Stahl zu einer Erfolgsgeschichte werden soll. Also wir freuen uns, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind. Tschüss. Vielen Dank.
Sehr gerne.